Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Juliane Reil. Herzlich willkommen. In Hollywood hat die MeToo-Debatte tiefe Spuren hinterlassen. In der Popmusik war es bislang, was Missbrauchsfälle angeht, relativ ruhig. Das hat sich in den letzten Monaten und Wochen allerdings geändert. Verantwortlich dafür zwei TV-Dokumentationen, die im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurden. In der Doku Surviving R. Kelly geht es um schwere Vorwürfe sexuellen Missbrauchs von Mädchen bzw. sehr jungen Frauen gegen R&B-Sänger R. Kelly. Die Vorwürfe gegen ihn sind nicht neu. Genauso wenig wie im Fall von Michael Jackson. In der Doku Leaving Neverland werfen zwei junge Männer dem King of Pop vor, sie als Kind missbraucht zu haben. Obwohl die beiden Männer im Prozess gegen ihn 2005 noch das Gegenteil behauptet hatten. Die britische BBC und der norwegische Rundfunk NRK verbannten die Songs von Michael Jackson daraufhin aus dem Radio. Die Norweger hoben den Bann inzwischen wieder auf, mit der Begründung, die Kunst ist autonom vom Künstler. Tja, ist das so? Die Frage, ob und wie man nach der Doku Leaving Neverland die Songs von Jackson hört, bewegt auch hierzulande viele Leute, zum Beispiel auch Journalisten und Künstler.
Nachdem ich das jetzt gerade gesehen habe, werde ich die Musik von Michael Jackson ganz anders hören.
Der Mensch ist ja dieser Künstler und ich kann nicht sagen, ich verzeihe dem, was er getan hat, aber liebe seine Kunst.
Ich würde den jetzt zum Beispiel nicht auf einer Party spielen. Ich würde den nicht selber spielen, was ich vielleicht früher gemacht hätte.
Wie kann ich jetzt damit umgehen, wenn die Person, die vielleicht für mich auch ein Idol war, von deren Kunst ich aber auf jeden Fall jahrelang profitiert habe, die ich geliebt habe, plötzlich für mich nicht mehr liebenswert sein kann, weil eben ganz schreckliche Dinge über diese Person ans Licht kommen.
Michael Jackson mit dem Titelsong aus dem gleichnamigen Album Bad von 87. Damals hatte er bereits den Status eines Megastars. Darf man die Musik von Michael Jackson oder R. Kelly noch hören? Um diese Frage zu diskutieren, habe ich zwei Gäste eingeladen, die beide zusammen jetzt in einem Studio in Berlin sitzen und mir zugeschaltet sind. Das ist zum einen Tobias Rüther, der stellvertretende Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen. Hallo nach Berlin, Herr Rüther.
Hallo.
Zum anderen ist es der Musikkritiker und Kulturjournalist Fabian Wolf. Auch hallo an Sie.
Hallo.
Wie immer in dieser Sendung haben Sie beide jetzt zu Beginn die Gelegenheit, jeweils Ihre Position in einer Minute auf den Punkt zu bringen. Herr Rüther, darf ich Sie bitten, anzufangen?
Wir haben es ja gerade schon in den Zitaten, die eingespielt wurden, gehört. Man nennt das schon in der Schule, dass man trennen soll zwischen Werk und Urheber, dass also die Kunst autonom ist und als solches eigenen Gesetzen unterworfen. Aber angesichts der Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, wirkt diese Trennung doch ziemlich kaltblütig intellektuell. Weil man ja auch dann sehen muss, dass diese Songs, um die es geht, die jetzt boykottiert werden sollen, dass dafür Tantiemen geflossen sind und diese Tantiemen meinen Lebensstil ermöglicht haben, der dann wiederum Missbrauch möglich gemacht hat. Dass diese Songs eben quasi den Ruhm begründet haben, hinter dem sich der Missbrauch verstecken ließ. Und das ist das eine, was mich beschäftigt. Das andere ist eben, was haben wir auch schon gerade in den Statements gehört, dass Popstars wie Michael Jackson oder R. Kelly Projektionsflächen sind. Und wir, die wir diese Popstars lieben und hören, in sie hineinlesen, was wir uns wiederum wünschen. Und das heißt, wenn Michael Jackson von Liebe singt, hören wir daraus quasi automatisch durch diese starke Identifikation die Liebe, die wir selbst verloren haben oder suchen oder uns wünschen. Popstars verkörpern eben die Wünsche, die wir haben, geben ihnen Gestalt. Und deswegen ist es so, wenn man jetzt hört, dass Michael Jackson singt The Way You Make Me Feel, You Really Turn Me On, dann wird man das vermutlich nach dieser Dokumentation und nach den Vorwürfen, die jetzt im Raum stehen, nie wieder so hören wie vorher. Deswegen glaube ich, dass man wahrscheinlich gar nicht organisieren muss, was jetzt wie von selbst passiert, dass diejenigen, die Michael Jackson bis eben geliebt haben, ihre Liebe auf den Prüfstand stellen, möglicherweise die Platten nicht mehr rausholen und dass man eben geschockt und angewidert, hilflos, weil man die Wahrheit niemals ganz wissen wird, sich von der Musik abwendet. Ich glaube, dass das fast ein automatischer Prozess sein wird. Aber eins irritiert mich wirklich an diesen Fällen. Das sind jetzt bei R. Kelly und Michael Jackson handelt es sich um ausgerechnet zwei schwarze Künstler, die jetzt öffentlich zur Verantwortung gezogen werden. Und ich frage mich dann, wann wir eigentlich endlich anfangen, über die Groupies der 60er Jahre und 70er Jahre zu reden. Die Groupies der weißen Rockstars, die minderjährige Mädchen mit, zum Teil mit in den Tourbus genommen haben und damit auch kokettiert haben. Wer fordert also in dem Sinne den Boykott von Led Zeppelin oder den Rolling Stones? Und warum erzählt man eigentlich diese Groupies-Geschichten heute wie so als Beweis der Virilität der entsprechenden beteiligten Rockstars an ihren Gitarren? Ich will damit überhaupt nichts relativieren. Ich glaube bloß, dass wir hier wirklich am Anfang eines Prozesses stehen und dass ich enormen Redebedarf deswegen habe.
Dem Redebedarf können wir vielleicht in dieser halben Stunde nachkommen. Herr Wolf, darf ich Sie bitten um Ihr Statement?
Ich möchte das Wort dürfen erstmal streichen. Es gibt keine Instanz, die das Hören dieser Musik verbieten kann oder auch möchte. Das liegt in der individuellen Entscheidungsgewalt jeder Hörerin und jedes Hörers, ob er oder sie das noch kann und noch will. Ich glaube, es geht hier um die Frage, wie wir gesellschaftlich mit dieser Kunst umgehen. Da sollte zuerst einmal das Zuhören stehen, das Ernstnehmen dieser Vorwürfe, gerade um die Opfer ernst zu nehmen und aus Respekt und Empathie mit den Opfern. Dann im nächsten Schritt zu sagen, wir können klar zwischen Kunst und Urheber, zwischen Kunst und Künstler trennen. Das halte ich im Gegenteil nicht für intellektuell, das halte ich eigentlich für ein bisschen einfältig und simpel gedacht. So funktioniert das alles ja nicht. Ich glaube, gerade in dem Moment müssen wir über die Widersprüche und Überlagerungen zwischen Kunst und Künstler reden. Nur so können wir eigentlich beides richtig ernst nehmen und nur so können wir auch über die dritte Ebene, nämlich uns als Publikum, sprechen. Es gibt gleichzeitig schon eine sehr lebendige Tradition dieser Diskurse. Wie gehen wir eben mit der Kunst von Bad Men, von schlechten Männern um? Tobias Rüther hat gerade die Groupie-Szene in den 60ern und 70ern erwähnt. Auch da gibt es schon lange Texte und Auseinandersetzungen, die bittererweise oder ich möchte fast sagen ironischerweise bisher einfach abgekanzelt wurden als Hypermoralismus. Dabei ist das genau gerade die Perspektive, zu der wir jetzt zurückkehren müssen.
Sie beide haben diesen Punkt genannt, dass es die Fälle, die medial begleitet werden, ziemlich überschaubar sind, wenn es um Missbrauch in der Popmusik geht. Neben Michael Jackson und R. Kelly, zwei Afroamerikaner, gab es noch den Fall des weißen Indie-Rockers Ryan Adams, der Frauen genötigt haben soll, ein Fall, der vergleichsweise aber nicht so große Aufmerksamkeit wie Jackson und Kelly bekommen hat. Das ist merkwürdig aus Ihrer Sicht, Herr Rüther, dass zwei schwarze Musiker da vor allen Dingen im Fokus stehen.
Ich habe einfach den Verdacht und den formuliere ich in aller Vorsicht, dass das natürlich einfach auffällig ist, dass wir eben hier, ich will nicht von Entlastungsfunktion reden, ich will auch nichts relativieren, das Thema ist unglaublich schwierig und wir können ja auch über Meinungen reden und Meinungsaustauschen, aber die Wahrheitsfindung von dem, was wirklich geschehen ist, werden wir ja nicht erledigen können. Aber ich finde es schon auffällig, dass, wie Fabian Wolf gerade gesagt hat, man diese ganzen Geschichten der weißen Rocker der 70er und 60er kennt. Und dass aber wir tatsächlich jetzt in dem Maße noch niemand auf die Idee gekommen ist, die Platten der Rolling Stones aus den Jahren, in denen Bill Wyman noch am Bass gespielt hat, zu verbieten, weil er mit einer 13- oder 14-Jährigen ein Verhältnis hatte, was beide eben mehr oder weniger zugegeben haben. Also da ist auch der Beweisstand so ungefähr auf dem Niveau von dem, was wir jetzt diskutieren. Ich finde es einfach auffällig. Ich finde, dass da möglicherweise auch sowas wie eine Männerfantasie, junge Mädchen, weiße Männer, Virilität und alles das eine Rolle spielen, wo man jedenfalls nicht die Affekte entwickelt, wie man jetzt angesichts von R. Kelly oder Michael Jackson sie entwickelt. Und das heißt nicht, dass ich jetzt die Opfergeschichten damit irgendwie relativieren will, gar nicht. Aber es ist halt einfach auffällig, wir reden darüber und nicht über die anderen.
Ich würde das fast zynische Naivität nennen, was ich da jetzt gerade höre, als David Bowie, über den Sie, Tobias Rüther, ein ganzes Buch geschrieben haben, gestorben ist. Da gab es auf feministischen Blogs wie Jezebel oder auf der Facebook-Seite von Rebecca Solnit durchaus Auseinandersetzungen mit der Tatsache, dass er eben noch in L.A. vor den Berliner Jahren quasi routinemäßig mit minderjährigen Groupies geschlafen hat. Das hat nur damals ein größeres Publikum, ein größeres Mainstream-Publikum nicht interessiert. Ich meine, jetzt nicht in den 70ern, sondern gerade auch im Zuge von seinem Tod. Das wurde dann abgecancelt als eben Cancel Culture oder Hypermoralismus oder immer mit dem gleichen Argument, naja, aber die Musik ist doch so toll und Station und Station und so weiter. Sich da jetzt zu wundern, dass jetzt eben diese beiden Fälle gibt und daraus irgendwas zu konstruieren, von wegen, okay, das ist jetzt vielleicht weiße Hegemonie. Weiße Hegemonie ist natürlich immer da und natürlich ist das eine problematische Konstellation, dass es jetzt ausgerechnet R. Kelly und Michael Jackson sind. Trotz allem gibt es diese anderen Fälle auch im Sinne von einer falschen Gerechtigkeit, das verschweigen zu wollen, halte ich für gerade den falschen Weg. Im Grunde müsste man sich jeden einzelnen Fall angucken und da spielt natürlich auch die Hautfarbe. Race spielt da natürlich eine Rolle, sowohl bei Michael Jackson als auch bei R. Kelly. Dafür muss man aber in diese Geschichten, in diese Konstellation und diese Abhängigkeitsverhältnisse genauer einsteigen, um das überhaupt zu sehen.
Das heißt, letztendlich gibt es da keine pauschale Lösung, so wie ich sie jetzt beide verstanden habe. Kunst ist autonom, eine Position, die Sie stärker vertreten, Herr Rüther. Kunst ist eben nicht autonom, Herr Wolf. Aber ich habe das Gefühl, dass Sie jeweils auf den individuellen Fall des jeweiligen Künstlers eingehen wollen.
Nicht nur auf den individuellen Fall, sondern auch auf die individuelle Hörer- und Hörerinnenperspektive. Wir sind ja alle mündige Bürger und es sollte uns ja klar sein, dass zu glauben, dass wenn ich jetzt ohne irgendeinen finanziellen Vorteil für diesen Künstler zu schaffen, jetzt hier, keine Ahnung, irgendeine Michael Jackson-Platte, die ich sowieso schon habe, mir anhöre, dass ich dadurch irgendwie durch magisches Denken irgendwie schlechtes Karma in die Welt setze. So läuft es natürlich nicht. Wenn ich Geld ausgeben würde, beziehungsweise wenn ich dieses Hören noch als transgressiven Akt verkaufe und sage, diese Opfer sind mir übrigens egal, ich glaube denen sowieso nicht, die lügen alle, die wollen nur Geld und deswegen höre ich jetzt wieder Thriller, das wäre natürlich was anderes. Aber das reine Hören an sich, das steht jedem mündigen Bürger quasi frei, ob er oder sie das machen kann und meinetwegen sogar vielleicht moralisch verantworten kann. Da gibt es halt auch natürlich individuelle Hemmschwellen und auch individuelle Geschichten. Ich bin jüdisch, ich hätte weniger Probleme damit, ironischerweise mir Musik anzuhören von Leuten, von denen ich weiß, dass sie Antisemiten sind oder Bücher zu lesen von antisemitischen Schriftstellern. Wenn es um irgendwas geht, was mich eben nicht direkt, sondern nur indirekt solidarisch betrifft, wie eben zum Beispiel diese Missbrauchsgeschichten oder Rassismus, dann sieht die Geschichte schon ganz anders aus, weil ich mich da fast noch mehr in der Verantwortung sehe, eben durch ein, sagen wir, offensives Nichthören zu zeigen, nein, das geht jetzt nicht länger, das müssen wir thematisieren. Meistens geht es ja nur darum, das überhaupt erstmal anzusprechen, weil oft genug sind ja die Mechanismen so, dass solche Diskurse verdrängt oder irgendwie an die Seite geschoben werden. Jetzt nicht nur was Missbrauchsgeschichten oder irgendwie Übergriffigkeit und Gewalt angeht, auch so politische Sachen wie Morrissey. Jahrelang hieß es, naja, das ist kontrovers und kompliziert, das ist halt ein Provokateur und Oscar Wilde, bla bla bla, bis dann alle gemerkt haben, nee, der ist ja wirklich irgendwie National Front-mäßig drauf.
Genau, und als ich das in die Zeitung geschrieben habe, kam dann eben halt genau die Diskussion, die wir hier führen, dass mich Morrissey-Fans angeschrieben haben und dann kommen sie immer mit Ezra Pound und sagen, ja, aber dann muss das doch trennen und so weiter und so weiter. Mir gefällt, was Sie sagen mit der individuellen Entscheidungskraft, dass man, also ich würde jetzt erstmal auch sagen, Boykott, wenn es sowas gibt wie ein mündiges Verhalten gegenüber diesen Kunstwerken, sie zu hören oder nicht zu hören, glaube ich, das meinte ich eben, dass möglicherweise da schon längst eben Entscheidungen getroffen werden, ohne dass man die jetzt quasi autoritär von oben, Radiostationen spielen, sich mehr steuern muss oder so. Ich fand es ganz gut, was unsere Kollegin Antonia Baum in der Zeit geschrieben hat, dass sie, die hat quasi diesen Boykott als eine Form von Übersprungshandlung gedeutet, zu sagen, hilflos wissen wir nicht, was wir in dieser Situation tun können. Das Erste, was wir tun, ist einfach zu sagen, okay, dann boykottieren wir es halt, weil wir eben nicht wissen in unserer Hilflosigkeit, womit wir mit unseren eigenen Affekten landen sollen. Ich finde das auch menschlich, einfach zu sagen, nee, ich bin überfordert von der Situation, kann das moralisch überhaupt nicht lösen, bin möglicherweise auch nicht schlau genug, um das alles zu überreißen. Also ist meine einfachste Lösung zu sagen, ich höre den Schrott halt nicht mehr oder diese wunderbaren Lieder. Würde ich jetzt erstmal sagen, ist tatsächlich eine individuelle Entscheidung, die sich möglicherweise längst, während wir hier reden, von selbst regelt.
Ich weiß immer gar nicht, wie dieses Kunst vom Künstler trennen dann konkret aussehen soll in der Rezeption, weil ne, Popstar, da ist ja das Narrativ und die Identität und die Geschichte dieser Person und die Aura, möchte ich fast sagen, dieser Person, die ist ja so eindeutig mit der Musik, die ja diese Geschichte auch immer weiter erzählt, so verbunden, dass ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das genau gehen soll. Also ich meine, das schwirrt ja nun nicht irgendwie als freies Zeichen in der Luft umher, sondern das ist ja Teil von einem Image einfach. Deswegen, und dieses Image ist ja offensichtlich von einem Künstler dann auch in einem kapitalistischen Zusammenhang kreiert, was da jetzt genau wieder jetzt werkimmanente Rezeption aussehen soll, dass ich des Künstlers völlig außen vor steht, erschließt sich mir gar nicht.
Ja, wüsste ich auch nicht. Deswegen meine ich ja, also es ist eine intellektuelle Schärfe, die in der Praxis sich einfach überhaupt nicht beweisen lässt, wenn man sich vorstellt, dass man den Song von Michael Jackson anhört und gleichzeitig immer auch sein Bild vor sich hat und die Identifikation quasi unausweichlich ist und möglicherweise auch gewollt ist und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, aber die Bestrafungswünsche, die man möglicherweise gegenüber Michael Jackson hat, jetzt gegen Beat It sozusagen zu sublimieren, wirkt dann auch irgendwie hilflos. Ja, wenn das eine strafrechtlich ist und das andere eben in dem wie auch immer sich selbst regulierenden Reich der Kunst.
Aber wie ging es Ihnen beiden denn jetzt gerade beim Hören von Bad? Was ruft das für eine Reaktion bei Ihnen hervor, Herr Wolf? 87 ist das Stück rausgekommen. Damals hat er im Prinzip seinen Superstar-Status gehabt. The Whole Wide World Has to Know hat eigentlich zu bekräftigen, dass er diesen Superstatus hat. Sehr selbstbewusst, diese Worte deuten sich heute vor den jüngeren Entwicklungen ganz anders.
Im Nachhinein ist es ja fast schon eine billige, böse Ironie, dann solche Statements, irgendwie I'm bad und who's bad und so zu hören. Es ist natürlich auch wichtig zu zeigen, dass das, was ihm vorgeworfen wird, durchaus in die Kunst sickert. Nicht nur wegen solchen Statements, sondern dann auch in den 90ern, als dann diese Sachen das erste Mal juristisch aufgearbeitet werden, dann in so einer verfolgten Pose in einem Song wie Stranger in Moscow wird sich dann direkt darauf bezogen, dass irgendwie ein Beggar Boy angekommen wäre und jetzt irgendwie seinen Namen beschmutzen. Es ist natürlich so, dass es bei Michael Jackson noch dieses ganz andere Pathos gibt, wenn man sich nämlich die frühen Aufnahmen von Jackson 5, von den Jacksons und dann seine frühen Solo-Sachen wie Off the Wall hört und diesen übermenschlich begabten jungen Mann, dieses kleine Kind ja in den ersten Jahren von Jackson 5 sieht, der Unmenschliches leisten muss, der irgendwie mit 10 und 11 erwachsene, romantische und sexuelle Frustration irgendwie in Songs bringen soll vor einem und dann natürlich ist da diese Komponente wieder vor allem auch oft weißen Publikum. Und inzwischen bekannt ist, was für eine Hölle sich hinter den Kulissen und familiär abgespielt hat, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Pathos und eine ganz andere Tragödie, weil man weiß, wie das nicht nur für seine vermeintlichen eventuellen Opfer endet, sondern auch, wie es für ihn endet, nämlich in so einer unfassbar gebrochenen, körperlich auch gebrochenen Existenz und dann dieser völlig unglückliche, fast zufällige, bittere, einsame Tod. Das heißt, diese zusätzliche Pathos-Ebene, die ist ja bei Michael Jackson sowieso schon da.
Ich muss sagen, dass er mir ungeheuer viel bedeutet hat, in den 80er Jahren ungeheuer viel und dass ich in dem Maße, in dem eben dann die Auftritte von ihm seltsamer wurden, also seltsam in Anführungsstrichen, bis hin zu dieser Szene, die alle, glaube ich, kennen, wo er sein eigenes Baby aus dem Adlon raushält, dass dazu schon ich mich längst irgendwie von ihm verabschiedet hatte, weil mich auch die Musik nicht mehr richtig interessiert hat. Und ich finde den Punkt übrigens auch dann interessant, wenn wir schon darüber reden, dieses nicht zu trennende der eigenen Affekte und der, was man reinliest und so weiter. Ich glaube, es spielt eben auch schon eine Rolle, wie man mit Michael Jackson überhaupt umgeht, ob man ihn mag oder nicht, ob man ihn dann eher verteidigt oder nicht. Das sind ja alles auch Affekte, die da eine Rolle spielen. Mich hat es nicht mehr berührt zu sehen, dass er eine immer unglücklichere Figur abgegeben hat, so in dem Sinne. Ich winde mich hier, weil es so schwer ist, über jemanden zu reden, der offensichtlich, so wie Fabian Wolf das gerade sagt, eben schon von Kindheit an eben unter immensen Druck, um es jetzt mal so zu sagen, gestanden hat. Aber ich höre jetzt Bad und denke, in erster Linie, die Platte habe ich nie gemocht, um es jetzt ehrlich zu sagen. Wenn sie jetzt Beat It gespielt hätten, würde mir das schon, ich fange dann jetzt an zu zweifeln, ja.
Mhm. Sie beide sprachen jetzt gerade von Affekten und auch von einer Geschichte des Künstlers, seiner Kindheit, seiner Jugend, was er da erlebt hat. Ich frage jetzt mal ganz böse, geht dieser mediale Umgang, also diese Blase des Pop-Diskurses zu diesem Thema vielleicht eigentlich am Kern der Sache vorbei? Wir sprechen jetzt über Michael Jackson, wir sprechen über moralische Befindlichkeiten von Popkritikern und Musikfans und blenden dabei eigentlich die wahren Betroffenen, also missbrauchte Kinder, Frauen und Männer, doch vollkommen aus.
Ich fand das gut, dass Oprah Winfrey eben, als sie jetzt die beiden jungen Männer, damals Jungs eben eingeladen hat, das auch genutzt hat, um eben den Rahmen dieses Interviews auch zu einer Bühne zu machen, um über Kindesmissbrauch generell zu sprechen. Denn in der Tat, das ist das Thema. Das Thema ist der Kindesmissbrauch und nicht Empfindlichkeiten von Popkritikern, die Autonomie der Kunst schützen wollen.
Ich finde durchaus, dass wir dann aber auch in dieser Diskussion oder in dieser Debatte oder diesem Diskurs die Musik und die Kunst und auch das Business nicht ausklammern können. Wesley Morris, der große Kulturkritiker, hat in der New York Times sehr überzeugend dargelegt, wie dieser Spell, dieser Zauberspruch, unter dem Fans und im Grunde die ganze Welt ja jahrelang standen, warum der durchaus dann auch in diese Verhältnisse zwischen Michael Jackson und den Familien dieser Jungen und dann auch der Jungen selber gesickert ist. Das ist nämlich ganz viel mit Vertrauen und er beschreibt das quasi fast religiös mit so einem mit Glauben zu tun hat, dass Michael Jackson ja diese fast messianische Lichtfigur ist, die so viel Gutes und so viel Unschuld und so viel Reinheit verkörpert, dass man einfach nicht geglaubt hat, dass von so einem Menschen, von so einer großen Figur solche Verbrechen und solches Leid ausgehen kann. Und das hat natürlich was mit der Musik zu tun, weil die Musik diesen Mythos dann ganz konkret aufgebaut hat. Das ist quasi die dialektische Gegenseite, weil da vielleicht die Identifikation zwischen Kunst und Künstler zu groß war. Wenn jemand so tolle Musik schafft, dann muss er ja ein guter Mensch sein.
Muss er richtig ein guter Mensch sein, ja. Und das ist natürlich auf der anderen Seite wirklich naiv zu hoffen, dass man nicht nur die wahre Kunst gefunden hat, die einen erfüllt, sondern dass auch der Schöpfer, Schöpferin dieser Kunst eben ein lauteres Wesen ist. Also funktioniert das ja einfach nicht.
Und gleichzeitig findet sowas wie sexueller Missbrauch und wenn er ignoriert wird, ja nicht in einem kulturellen und auch nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum statt, sondern wenn wir zum Beispiel wieder zurück zu den Groupies in den 70ern zurückkehren, dann sehen wir ja auch eine eindeutige Kultur von, sagen wir einfach, Sexualisierung von minderjährigen Mädchen auf einer Film- und auf einer Musik- und auf einer Bildebene, ne, mit David Hamilton angefangen. Mhm. Bei Michael Jackson ist das so ähnlich. Er hat sich ja in jedem Musikvideo mit kleinen Kindern und oft auch kleinen Jungs einfach umgeben, hat im Grunde fast schon 10 Jahre vor R. Kelly so eine ähnliche Rattenfänger von Hameln-Bilderwelt irgendwie beschworen, natürlich ganz unschuldig. Das spielt natürlich eine totale Rolle, dass man sich da nicht gefragt hat, okay, was ist das eigentlich? Also, das ist ja einfach ein bisschen merkwürdig. Insofern kann man diese Übergriffe dann eben nicht im luftleeren Raum betrachten.
Wie sieht es denn mit ökonomieorientierten Gründen aus, Michael Jackson oder R. Kelly zu boykottieren? Michael Jackson ist tot, 2009 gestorben. Er kann nicht mehr an der Musik verdienen.
Plattenfirmen müssen natürlich auch lernen, und das ist dann entweder zynisch oder pragmatisch, aber müssen lernen, dass sich mit Leuten, die solche Verbrechen begehen, nicht einfach mehr so Geld verdienen lässt, beziehungsweise dass man mit dem Argument, naja, aber er verdient auch Geld, sich irgendwann aus diesem PR-Albträumen, und das ist es ja nichts anderes für Plattenfirmen, die eigentlich nur auf die schwarze Ziffer am Ende schauen, retten kann. Das heißt, auch da wieder ist Boykott ein gutes Mittel, um diese Stimmen hörbar werden zu lassen.
Aber jetzt wirklich ein organisierter Boykott?
Ja, warum nicht?
Sie sind sich da nicht ganz sicher, Herr Rüther.
Nee, ich frage mich die ganze Zeit, weil wir da eben jetzt so drüber hinweggegangen sind, was machen wir jetzt mit den Stones und was machen wir mit Led Zeppelin und mit all den Fällen, die wir eben nicht ansprechen, während wir hier sitzen oder die eben nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommen, während wir hier über diese Fälle mit Recht diskutieren. In der Tat, also die Geschichte von Mandy Smith und Bill Wyman natürlich irgendwie auch publiziert und breit und so, aber es löst halt einfach irgendwie nicht dann den Sprung aus, den es jetzt machen müsste im Zuge dieser MeToo-Debatte. Natürlich reden wir auch über weiße, also Jimmy Savile, der Moderator von Top of the Pops, der britischen Popmusiksendung im Fernsehen, der quasi nach seinem Tod eben die gleichen Vorwürfe massiv bekannt wurden. Es gibt natürlich prominente Fälle, aber dieses heterosexuelle Weiße am Rock und die Männerfantasien, die daran beteiligt sind, wirken offensichtlich wie so eine Imprägnierung dagegen, dass man diese Fälle genauso thematisiert wie jetzt. Und ich stehe da tatsächlich dann hilflos davor, weil wir sehen jetzt, der Fall Michael Jackson und R. Kelly hat Konsequenzen, aber über die 16-Jährigen, die mit Led Zeppelin auf Tour gegangen sind, reden wir nicht. Und ich weiß einfach halt nicht, was man da noch machen soll, außer eben dann es weiter und weiter zu sagen. Es kommt offensichtlich aus den kleinen Kreisen, in denen es angesprochen wird, nicht hinaus.
Ich glaube, das ist eine imaginierte Hilflosigkeit. Wir sind ja nun hier beide nicht nur Fans und Hörer von Musik, sondern eben auch Musikjournalisten in verschiedenen Kapazitäten. Wenn man einfach das auch so explizit thematisiert und sagt, dieses ganze modrige, alte, weiße Männer, Rockisten-Ding war eben Teil von so einer Missbrauchskultur. Und das nicht nur im Radio, sondern auch in Artikeln und immer wieder. Und auch wenn vielleicht die nächste Promotour der Rolling Stones irgendwie anbricht und vielleicht der Mick Jagger sogar ein Interview irgendwie gestattet, dass man dann vielleicht da wirklich einfach mal das Unangenehme tut und auch wenn die PR-Person einen dann rausschmeißt, dann einfach nachfragt in dem Moment. Oder dass man, und das meinte ich vorhin mit diesem naiven Zynismus, dass man sich einfach anguckt, okay, Leute wie Alan Willis oder eben die angesprochene Rebecca Solnit, die schreiben darüber seit 40 Jahren. Es gibt schon kontemporäre Berichterstattung zu den ganzen Sachen. Dass man die aus den Archiven holt und sagt, wir müssen uns jetzt eingestehen, wir als, ich weiß nicht, männlich geprägte Mainstream-Musikpresse, die sich sowieso mit Moral schwer tut aus verschiedenen Gründen, vor allem weil Moral kein Promobudget hat, haben einfach die Geschichte verpasst. Und hier sind diese Stimmen, denen wir nicht zugehört haben aus verschiedenen Gründen. Und wir kramen jetzt mal in unseren Seelen einerseits und versuchen, solche Fehler in Zukunft nicht mehr zu begehen. Und andererseits versuchen wir, dieses konkrete Versäumnis jetzt zu beheben, indem wir sagen, nein, das sind jetzt unsere Helden, aber unsere Helden haben eben auch das Gang, was dann Leute wie Laurie Maddox bei David Bowie sagen, dass sie getan haben.
Das heißt, dass diese öffentliche Diskussion um Fälle wie Michael Jackson, R. Kelly und andere vielleicht dazu führen kann, dass es eine höhere Sensibilisierung auch für Missbrauchsfälle in der Popwelt gibt und dass man anders mit Macht und Missbrauch in dieser Welt umgeht?
Das Wichtigste, was wir tun können, ist dem Backlash, der langsam ja sowieso schon über uns hereinbricht, der Backlash, die Gegen-MeToo-Bewegung, das Infrageziehen und das Anzweifeln oder diese Viktimisierungsnarrativen von Leuten wie Louis C.K. aus der Comedy oder Kevin Spacey aus der Hollywood-Branche, denen nicht zu glauben, denen keinen Raum zu schenken und denen als Individuen, solange da jetzt keine konkreten Wiedergutmachungshandlungen zu erkennen sind, auch nicht irgendwie den Raum für irgendwelche Comebacks zu bieten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun können.
Ja. Da gibt es zum Schluss Übereinstimmung. Ich danke Ihnen beiden für diese Diskussion. Das war's von der Streitkultur mit Juliane Reil. Vermutlich wird dieses Thema, dieser Diskurs noch uns weiter beschäftigen. Danke Ihnen fürs Zuhören.